Der Christoph hat das Thema schon genannt. Leiden, Bindestrich Strafe. Aber er hat etwas unterschlagen, nämlich das Fragezeichen am Ende. Ich glaube, das macht den großen Unterschied bei dem Thema aus. Ist das wirklich so? Mit dem Leiden und der Strafe. Wo kommt das denn in unserem Leben vor, dass wir Strafe und zum Beispiel Krankheit oder Leiden zusammenbringen? Stellt euch vor, ein paar Leute stehen zusammen, wir nestern über jemand Drittes, der gerade nicht dabei ist. Und dann dreht sich einer um und stolpert und fällt hin und dann sagt der Erste, ja, kleine Sünde straft den Gott sofort. Sind wir solche Situationen, wo solche Sprüche fallen? Man fragt sich natürlich, was macht er denn bei großen Sünden? Wie straft Gott denn, wenn man bei kleinen Sünden schon so reinfallen kann? Womit habe ich das verdient? Fragt man sich, wenn man leidet. Warum gerade ich? Was habe ich verbrochen? Warum muss dieses Kind so leiden? Es hat doch noch gar nichts Böses getan, hat man manchmal. Gerade wenn Kinder leiden müssen. Ich erinnere mich als Kind in Duisburg, obwohl es eine Großstadt war, gab es noch gute Nachbarschaften. Als ich klein war, kannte man alle Leute in den Straßen drumherum. Und wenn dann eine Beerdigung war, dann war das immer für mich als Kind ganz aufregend, weil dann kam nämlich ein Bus in unsere kleine Straße, der sammelt alle Leute ein, die hatten kein Auto. Also wenn sie zur Beerdigung wollten, mussten alle in einen Bus einsteigen, haben dann Geld eingesammelt für den Bus, damit er auch bezahlt werden kann und so. Ich fand es immer wahnsinnig spannend, wenn meine Mutter zurückkam von der Beerdigung, weil dann hat sie sich zu meiner Oma ins Zimmer gesetzt, die das Haus nicht mehr verlassen konnte, und hat alles haarklein erzählt. Also wie die Beerdigung war, wie der Kuchen war, manchmal hat sie sogar noch was mitgebracht und wie die Leute aber auch reagiert haben. Und dann kamen immer solche Sprüche, das hat er nicht verdient, er war doch noch so jung. Oder die Frau, dass die jetzt so leiden muss, das verstehen wir gar nicht.
Und ich dachte immer, es ist doch komisch, dass in unserer Nachbarschaft nur immer die guten Menschen sterben. Als Kind konnte ich das nicht einordnen. Warum bestraft Gott gute Menschen? Und ich merke, dass dieses Denken ganz tief verwurzelt in mir ist und vielleicht auch in uns ist, obwohl wir eigentlich auch als Christen sofort sagen würden, Leiden und Strafe, das hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Aber wenn wir selber ins Leiden hineinkommen, dann fangen diese Fragen an uns an zu nagen. Und wir, ob wir wollen oder nicht, kommen ins Grübeln darüber, was wir vielleicht falsch gemacht haben, dass wir jetzt in so eine Situation gekommen sind. Rudi Carrell hat das jetzt ganz offen zugegeben, manche kennen ihn vielleicht noch als Entertainer, dass er jetzt gar nicht das schlimm findet, dass er Krebs hat und bald stirbt, weil er hat ja immer geraucht und da konnte er sich das schon an 5 Fingern abzählen, dass er daran auch irgendwann sterben wird. Strafe fürs Rauchen? Strafe vielleicht auch dafür, dass man sich nicht genug mit Gott beschäftigt hat. Als Kind hatte ich so ein Bild von Gott, als ob er irgendwo weit oben ist und genau aufpasst, was wir Menschen machen. Und am besten verhält man sich so, dass man möglichst nicht auffällt. Dass Gott einen gar nicht bemerkt sozusagen. Also so unterm Teppich kriechen, gar nicht groß sich hervorheben von anderen. Weil wenn man sich zu sehr bemerkbar macht, dann kann es ja sein, dass Gott plötzlich ein Interesse an einem kriegt und dann wird's schwierig. Dann muss man irgendwelche verrückten Sachen machen oder man muss leiden oder man muss irgendwie Gott Raum geben und das alles wollte ich nicht. Also habe ich immer versucht, mich möglichst weit von Gott entfernt zu halten. Doch dann gab es in meiner Nachbarschaft eine Frau, die 10 Kinder hatte. Duisburg, Arbeiter, bin relativ arm groß geworden. Und als diese Frau krank war, dachte ich, okay, jetzt melde ich mich doch mal bei Gott. Weil dieses Leiden ist jetzt so groß, also für eine Frau, die 10 Kinder hat und die im Sterben liegt, da kann man doch mal beten. Und dann habe ich auch das Risiko auf mich genommen, dass Gott merkt, dass es mich gibt, damals in meinem Weltbild und habe für diese Frau gebetet. Und siehe da, sie ist gesund geworden. Mein erstes Wunder, was ich miterlebt habe. Für mich als Kind ein ganz wichtiger Schritt auf meinem Weg zu Gott. In anderen Religionen ist es nicht viel besser. Auch da gibt es eigentlich nur Erklärungen für das Leiden, die mit Strafe zu tun haben. In manchen wird das so begründet, dass man gesündigt hat und ganz Schlimmes getan hat oder dass man in dem vorigen Leben was Schlimmes gemacht hat und muss das in diesem Leben ausbaden. um dann vielleicht ein besseres Leben im nächsten Leben zu haben. Oder man denkt, man ist verflucht worden oder die Dämonen sind auf einen aufmerksam geworden oder irgendjemand hat einen verhext und jetzt ist man krank, jetzt hat man ein Leiden, jetzt klappt das Leben nicht, jetzt gelingt das Leben nicht so, wie man es sich gewünscht hat. Ich habe hier ein sehr interessantes Buch, habe da schon mal was von erzählt, manche erinnern sich vielleicht, von einer blinden Chinesin, Lucy Ching. Das mutige Leben einer blinden Chinesin. 1930 ist sie geboren worden und damals war es in China noch so, dass blinde Kinder ausgesetzt wurden oder auch verkauft wurden in die Sklaverei, weil man Angst hatte, dass mit diesen Kindern etwas Böses in die Familie hineinkommt. Mädchen wurden dann an Sklavenhändler verkauft und mussten bestimmte Gesangsarten lernen. Jungs wurden für irgendwelche Wahrsagereien missbraucht. Manche durften als Medien arbeiten, weil man dachte, die haben sowieso Kontakt zu den bösen Geistern, dann kann man das ja auch nutzen. Also eine ganz schreckliche Situation. Dieses Mädchen ist aufgewachsen in einer Familie, wo sie geliebt war und wo man sie zu Hause behalten hat, nicht abgegeben hat. Und sie ist so unbefangen aufgewachsen, dass sie die ersten Jahre ihres Lebens gar nicht wusste, dass sie blind ist. Ich lese das mal hier aus dem Buch vor. Als ich 5 war, war unser liebstes Spiel Münzen zählen. Immer wenn ich eine Münze herunterfallen ließ, musste ich auf dem Boden herumkriechen, um sie wiederzufinden und war ärgerlich, dass meine Geschwister immer so viel schneller waren als ich. Ich quengelte und drängte meine Mutter, mir zu zeigen, wie ich sie schlagen konnte. Das war der Zeitpunkt, als sie mir sagte, dass ich blind war. Zum Glück hatte sie eine Amme, die ihr die Welt eröffnet hat. Sie hat ihr Zugang geschaffen, dass sie die Blindenschrift lernen konnte, die Brailleschrift, dass sie lesen lernen konnte, dass sie studieren konnte. Sie hat sie begleitet. Sie hat ihr Leben aus diesem Leiden der Isolation herausgeführt. Sie beschreibt, dass im Konfuzianismus und im Buddhismus, in beiden Religionen, keine Hoffnung und Trost und Hilfe da ist, keine Erleichterung im Leiden. Im Gegenteil, im Buddhismus wird sogar gelehrt, dass Leiden eine Strafe des Himmels für eigene Sünden beziehungsweise Sünden der Vorfahren sei. Da wundert es einen nicht, dass Menschen noch mehr leiden als unter ihrem eigentlichen Leiden. Wie ist das mit uns? Als Christen haben wir auch dieses festgefahrene Denken, Krankheit, Leiden ist eine Strafe. Ich habe es schon mal erzählt, als ich krebskrank war, das ist jetzt schon viele Jahre zurück, bekam ich Briefe von Leuten, die mir geschrieben haben, du musst ja viel gesündigt haben, dass du jetzt so krank bist. Das ist tief in unserem Denken drin. Menschen meinen das gar nicht böse. Sie versuchen zu verstehen, was passiert, wenn ein Mensch leidet. Und dann denken sie, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, denn wenn man alles richtig macht, wenn man sich richtig und korrekt verhält, wenn man nicht böse ist, wenn man lieb ist, dann wird man belohnt im Leben und dann geht alles glatt. Das ist aber ein sehr heidnisches Denken, ist mein erster Punkt. Das heidnische Denken, ein einfaches Weltbild. Gott lässt Krankheit und Leiden zu. Wir leben in einer Welt, in der Leiden dazugehört. Denn diese Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie eigentlich geschaffen hat. Es ist eine Welt, die sich losgelöst hat von Gott, losgelöst hat vom Leben und von daher dem Verfall und dem Leiden preisgegeben ist. So hat Gott sich das eigentlich nicht gedacht. Leiden ist nicht eine Strafe Gottes, sondern Leiden ist eine Folge von der Trennung von Gott. Und zwar nicht von der persönlichen Trennung von Gott, sondern davon, dass diese Welt von Gott getrennt ist. Das heidnische Denken, ein einfaches Weltbild. Eine Geschichte im Johannesevangelium macht uns das noch einmal deutlich. Da sehen Jesus und die Jünger einen Mann, der seit seiner Geburt blind war, Johannes 9. Herr, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? War es seine eigene Schuld oder die Sünde seiner Eltern? Die altbekannte Frage, wessen Schuld ist es eigentlich? Ich glaube, wir kennen diese Fragen. Wer ist schuld daran, dass mein Kind leiden muss? Sind es meine Gene, die das Kind mitbekommen hat? Was ist im Leben schiefgelaufen, dass ich zum Beispiel immer noch Single bin? Bin ich daran schuld? Bin ich ein so unmöglicher Mensch, dass mich keiner lieben kann? Man sucht die Schuld bei sich selbst. Warum bin ich in meinem Leben benachteiligt gewesen? Habe ich was falsch gemacht? In der Geschichte, in der Jesus diesen Blinden begegnet, sagt er, weder er selbst ist schuld, noch seine Eltern. Er ist blind, weil an ihm die Macht Gottes sichtbar werden soll. An ihm soll die Macht Gottes sichtbar werden. Mein zweiter Punkt, das befreite Denken, wo Himmel und Erde sich berühren. Keiner trägt die Schuld an seinem eigenen Leiden. Denn wenn die Schuld dazu führen würde, dass wir bestraft werden mit Leiden, dann müssten wir alle immer leiden. Immer, alle. Aber wir kennen auch glückliche Momente, wir kennen auch schöne Tage, wir kennen auch Zeiten, in denen es uns rundum gut geht und denen wir das Leben so richtig genießen können. Gott wirkt mitten im Leiden. Das ist das Geheimnis Gottes, dass er in das Leiden hineingekommen ist. Als Jesus in diese Welt kam, da ist er in das Leiden hineingekommen. Er hat das Leiden auf sich selber genommen. Er hat selber gelitten. Er weiß, was wir durchmachen als Menschen. Bis dahin, dass er für uns gestorben ist. Er hat es selbst erlebt. Gott weiß, wovon er redet. Gott weiß, wovon wir reden, wenn wir leiden. Gott kommt in das Leiden hinein. Ein Bischof namens Newman hat einmal gesagt, Gott kam nicht in die Welt, um die Welt in einen Himmel zu verwandeln, sondern um den Himmel auf die Erde zu bringen. Gott kam nicht, um die Welt in einen Himmel zu verwandeln, sondern um den Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist in Jesus passiert. Der Blinde wird geheilt in der Geschichte. Das geschieht. Wenn Himmel und Erde sich berühren, dann kann es sein, dass Gott das Wunder tut und das Leiden beendet. Aber es gibt auch das andere, dass das Leiden bestehen bleibt und Gott sich in dem Leiden verherrlicht. Dass er das nicht wegwischt, sondern dass er in das Leiden hineinkommt, dass das Leiden anhält, aber dass es verherrlicht wird, dass Gottes Gegenwart in das Leiden hineinkommt. Das sind Wundergeschichten. Mein dritter Punkt, das getröstete Leben. Zwischen Wunder und wunderbar. Zwischen Wunder und wunderbar. Nicht immer endet das Leiden mit einem Wunder. Wir glauben, dass Gott Wunder tut. Wir erleben Wunder. Wir erleben, dass Gott eingreift und dass das Leiden beendet wird. Dass Menschen wieder gesund werden, dass Beziehungen wieder geheilt werden, dass sich Situationen, die schwierig waren, auflösen, dass Versöhnung geschieht, dass man wieder miteinander reden kann, dass Missverständnisse aufgeklärt werden können. Solche Wunder gibt es. Aber es gibt auch Situationen, wo das Leiden bestehen bleibt und wo Gott mit seinem wundersamen Wirken hineinkommt in das Leiden. Wunder und wunderbar haben beide mit Wund zu tun. Die Stelle, an der wir vielleicht am meisten leiden, ist die Stelle, in die Gott hineinkommt, wo er unsere Wunden berührt und ein Wunder tut, dass nämlich das Leiden nicht das letzte Wort hat, dass er sichtbar wird in unserem Leiden. Es ist nicht die Last, die dich bricht, es ist die Art, wie du sie trägst, hat jemand gesagt. Es ist nicht die Last, die du trägst, sondern die Art, wie du sie trägst, Ich möchte eine Geschichte erzählen dazu. Eine Frau muss ganz mühsam jeden Tag Wasser aus einer Wasserstelle holen und dann mit einem Tragejoch, das sie auf den Schultern trägt, immer bis zu ihrem Haus nach Hause tragen. Das Joch ist auf den Schultern und rechts und links hängt ein Tonkrug, und den füllt sie mit Wasser und dann trägt sie das Wasser zurück nach Hause. Und sie ärgert sich, weil einer von den Tonkrügen hat Risse. Und sie füllt beide Tonkrüge und versucht, möglichst viel Wasser nach Hause zu bringen, aber sie merkt, dass in dem einen Krug durch die Risse ständig Wasser rauströpfelt. Und das ärgert sie, weil sie denkt, das ist verlorene Mühe. Bis ich zu Hause bin, habe ich schon wieder so und so viel Milliliter oder Liter verloren aus meinem kostbaren Wasser, von meinem kostbaren Wasser. Und sie schleppt und schleppt, aber sie hat keine Möglichkeit, diesen Krug auszuwechseln. Und so muss sie diesen Krug jeden Tag benutzen, obwohl sie sich ärgert, dass so viel Wasser verloren geht. Und dann kommt der Sommer, die glühende Hitze. Und sie sieht immer mehr, wie das grüne Gras um sie herum verdorrt. Und eines Tages, als sie wieder mit ihrem Wasserkrug unterwegs ist, zurück nach Hause, sieht sie, dass auf der Seite, auf der ihr Krug immer wieder kaputt ist und ein Leck hat, immer noch alles saftig grün ist. Weil genau an der Seite das Wasser ständig fruchtbar werden konnte. Es ist rausgetröpfelt, es hat den Weg benetzt und alles, was auf ihrem Weg lag, auf dieser kaputten Seite, konnte weiter leben. Manchmal geschieht das Wunder, dass Gott im Leiden Leben schenkt. Wie kann das sein? Gerade an den wunden Punkten unseres Lebens kann Gott uns benutzen. Gerade da ist er uns ganz nahe. Gerade da verherrlicht er sich in uns. Es ist ein Geheimnis, dass Gott in den Schwachen wirken will, dass er im Leiden gegenwärtig ist. Wir haben manchmal das Gefühl, dass Gott uns aus dem Blick verloren hat, wenn wir leiden. Wir spüren ihn nicht mehr so. Wir ärgern uns, dass wir das Gefühl haben, es ändert sich nichts. Es bleibt alles beim Alten. Wir warten auf das Wunder und verpassen vielleicht das Wunderbare in unserer Situation, nämlich dass Jesus bei uns ist, mitten im Leiden. Dass er sich verherrlicht, da wo wir nur noch Vertrocknetes sehen. Da wächst in der Spur von Jesus etwas Neues auf. Da bleibt das Leben blühend und erhalten. Auch wenn vielleicht unsere Situation nicht angenehm ist. Gott verherrlicht sich. Gott ist wunderbar nah. So nah, dass andere das spüren und merken. Gerade auch in leidenden Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Menschen, die im Leiden an Christus festhalten, die sich bei ihm zu Hause wissen. Die wissen, ich stehe jetzt nicht allein, sondern Jesus ist bei mir. Und dann erfahren, dass das Wunder geschieht, dass ihr Leben genau an diesem Punkt verändert wird. Die wunden Punkte unseres Lebens sind die Punkte, an denen Gott wirkt, an denen Jesus sich Platz schafft, an denen unsere Risse und unsere Macken dazu führen, dass das Wasser des Lebens überschwappt und andere Menschen erreicht. Das Zeugnis von Menschen, die im Leiden an Jesus festhalten, ist mächtiger und wirksamer als so manches Wunder, das man hört und gleich wieder vergisst. Das Wunder von der Heilung des Blinden, von dem ich erzählt habe, wo Jesus und seine Jünger sich darüber unterhalten, wer denn jetzt schuld ist, und Jesus sagt, an ihm soll Gott verherrlicht werden. Dieses Wunder hat dem Blinden nicht nur Freude eingebracht, oder dem nicht mehr Blinden, muss man sagen, denn er wurde ja geheilt. Im Gegenteil, gleich wurde er vor Gericht gezerrt, befragt. Man wollte wissen, wie dieses Wunder zustande kam. Man unterstellte ihm Betrug, als wäre er nie blind gewesen. Das kann ja gar nicht sein. Und weil es nicht sein kann, war es dann auch nicht so. Einmal Sünder, immer Sünder. Er wird immer noch beschuldigt, ausgegrenzt. Sein Leben ist gefährdet. Obwohl doch gerade ein Wunder geschehen ist. Das Wunderbare an dieser Geschichte ist, dass er bei Jesus bleibt und dass Jesus bei ihm bleibt. Nachdem die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn ausgequetscht haben und verhört haben und die Eltern noch verhört haben und richtig Aufstand machen, weil sie das nicht wahrhaben wollen, dass Jesus hier ein Wunder getan hat, geschieht das Wunderbare dass Jesus diesen Mann immer wieder begegnet und mit ihm redet. Und dass er an einer Stelle sagt, ja, dir soll mein ganzes Leben gehören. Ich glaube an dich. Ich vertraue dir für den Rest meines Lebens. Nichts bleibt so, wie es war. Der letzte Punkt, das glaubensvolle Beten zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wenn wir im Leiden drinstecken, dann haben wir manchmal ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie wir gerne das Leiden beenden würden. Was müsste Gott jetzt tun, damit ich wieder glücklich sein kann, damit mein Leiden aufhört? Da haben wir ganz klare Vorstellungen und so wollen wir auch, dass andere für uns beten und so beten wir auch selber. Wir dürfen auch unseren Herzenswunsch Gott bringen. Wir dürfen unverschämt beten, so lehrt es auch die Bibel. Wir dürfen Gott bitten, das Wunder zu tun, Heilung zu schenken, Versöhnung zu schenken. Aber das Wunderbare geschieht da, wo wir bereit sind, an Jesus festzuhalten, wenn das Wunder ausbleibt. Ihm die Hand zu reichen und mit ihm weiterzugehen, in den guten und in den schweren Stunden unseres Lebens. In solchen Zeiten brauchen wir Menschen, die für uns beten. In Leidenszeiten haben wir manchmal das Gefühl, dass unser Gebet gerade nur bis zur Decke geht. Das wäre eigentlich gar nicht schlimm, weil Jesus ist nicht erst über der Decke, sondern er ist auch unter der Decke. Also selbst wenn du das Gefühl hast, mein Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke, ist gar nicht schlimm. Jesus ist im Zimmer. Das muss nicht durch die Decke durch oder durch den Himmel durch oder irgendwo hin, sondern Jesus ist bei dir in deinem Leid. Ich möchte uns Mut machen, heute Abend für uns selber zu beten und auch für Menschen, von denen wir wissen, dass sie im Moment leiden, egal an was, ob es psychische Leiden sind oder körperliche Leiden, ob es einmalige Situationen sind, die jetzt gerade schwierig sind oder ob es Dinge sind, die uns schon lange quälen. Lasst uns heute Abend jetzt gleich in kleinen Gruppen, so wie wir sitzen, Fürbitte tun für Menschen, die leiden, damit entweder ein Wunder geschieht, oder das Wunderbare geschieht, dass an dem wunden Punkt in ihrem Leben Gott sich verherrlichen kann. Gott ist ins Leiden gekommen, um das Leiden zu überwinden. Wenn wir uns an Jesus festhalten, dann ist unsere Zukunft eine gute Zukunft. Egal, was kommt, egal, wie schwer es wird. Wir sind getragen, geborgen, getröstet und gerettet. Das Leben, unser Leben, endet im Leben, im ewigen Leben. Lasst uns kleine Gruppen machen. Ihr dürft für euch selber beten lassen, wenn ihr sagt, an dem Punkt leide ich gerade. Oder ihr dürft für andere beten, von denen ihr wisst, dass sie jetzt gerade leiden, Schwierigkeiten haben, in Not sind. Vielleicht auch für den zum Tode verurteilten Christen beten, in Afghanistan. Lasst uns einfach die Zeit nutzen, jetzt in die Fürbitte zu gehen. Keiner muss da mitmachen. Wer sagt, ach, das bin ich nicht so gewohnt, jetzt laut zu beten oder mit Leuten, die ich nicht kenne, dann sagt eurem Nachbarn einfach, ich bete in meinem Herzen oder ich bete jetzt gar nicht. Kein Problem. Aber die, die es gewohnt sind oder die es gerne machen, lasst uns die Gelegenheit nutzen, Menschen vor Gott zu bringen, damit das Wunderbare geschieht.